Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 66: Gefangen im Zoll.
Aussage von Vincent Young bezüglich seiner angeblichen Gefangennahme durch Mikhail Salesa. Ursprüngliche Aussage abgegeben am 22. Februar 2000. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt.
Er hat mich unter Drogen gesetzt. Ich meine, offensichtlich hat er mich unter Drogen gesetzt. Das ist die einzige Erklärung, die Sinn ergibt. Es war die einzige Möglichkeit, mich dort hineinzubekommen. Und Drogen können in vielerlei Hinsicht beeinflussen, wie wir Dinge wahrnehmen. Sogar die Zeit. Es hat sich einfach so real angefühlt. Ich habe jede Sekunde gespürt und meine Uhr überprüft, aber ich habe in meinem Leben alle möglichen Drogen genommen. Ich habe in meiner Jugend viel mit Psychedelika experimentiert und das hat sich einfach nicht wie ein Drogentrip angefühlt. Es war mehr, als würde man aufgefressen werden. Nein, nicht aufgefressen. Begraben. Es war seine eigene verdammte Schuld. Ich arbeite schon lange genug beim Zoll und wir alle wissen, wie der Hase läuft und er sollte das auch wissen. Man verhaftet die Schlampigen oder man verhaftet die, von denen man glaubt, dass sie etwas mit dem zu tun haben könnten, gegen das die Chefs diesen Monat hart vorgehen wollen. Aber die meisten Schmuggler sind kleine Fische. Solange die Papiere in Ordnung sind und sie keinen Ärger machen, machen wir auch keinen. Ich wusste, dass Mikhail seine Waren ständig über Portsmouth verschiffte. Ich hatte nie direkt mit dem Kerl zu tun, aber er hätte darauf achten sollen, dass seine Papiere sauber waren. Wie auch immer, ich musste seine Lieferung zurückhalten. Ich hatte ihm klargemacht, dass das kein ausreichender Grund für eine sofortige Durchsuchung war, aber wenn er seine Papiere nicht schnell in Ordnung brachte, hätten wir keine andere Wahl. Ich erinnere mich noch daran, wie er mich anstarrte, als er in einem Schiffscontainer stand, umgeben von Transportkisten und verschlossenen Metallboxen. Dieser ruhige, gleichmütige Blick. Er bewertete mich wie eine Antiquität. Als wäre er neugierig, was mein Wert bei einer Auktion sein könnte. Dann verzog sich sein Gesicht zu einem ärgerlichen Ausdruck und er deutete mit einer Geste auf seine Ladung und bot mir an, sie zu untersuchen, wenn ich ihn für einen Verbrecher hielt. Seine Stimme war tief, ruhig und bedächtig, aber in seinen Augen lag eine Wut, die mich erschreckte. Ich sah mich schnell in dem Container um, nicht so sehr, um den Inhalt zu betrachten, sondern nur, um seinem Blick auszuweichen. Um ehrlich zu sein, habe ich meinen Job gehasst. Es zermürbt einen, jemand zu sein, den niemand sehen will. Schmuggler und Menschenhändler hassen mich, weil ich ihr Geschäft stören könnte. Soweit verstehe ich das ja, aber die legalen Händler sehen mich halt genauso an, weil sie wissen, dass ein Fehler im Ladungsverzeichnis viel wichtiger sein kann als die Frage, ob sie 2 Kilo Heroin im Kofferraum eines importierten Autos versteckt haben. Ich begann damit, mich oberflächlich umzusehen. Der Container war voller Kisten, die optisch nicht zusammenpassten. Ich habe keine davon geöffnet. Das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte nur eine kleine Show abziehen und zeigen, dass ich sie aufmachen könnte, wenn ich wollte. Es war der 18. Januar, also etwa vor einem Monat, und im Container war es eiskalt. Um an den Schlössern und Verschlüssen herumzufummeln, hätte ich meine Handschuhe ausziehen müssen, und das war nicht drin. Salesa schien die Kälte nichts auszumachen. Er trug nur ein ärmelloses Shirt und ein aufgeknöpftes Hemd. Wenn das der Versuch war, zu zeigen, wie hart er drauf ist, dann hat das ehrlich gesagt funktioniert. Ich hatte wirklich keine Lust darauf, mich mit dem Kerl anzulegen. Noch wichtiger war jedoch, dass geschmuggelte Antiquitäten momentan so weit unten auf der Prioritätenliste stehen, dass es aus beruflicher Sicht sinnlos war, sich auch nur zu bücken, um in ein Flightcase voller falsch deklarierter Keramik zu starren. Ich seufzte, stand auf und griff dabei nach dem Rand einer alten Holzkiste, um Halt zu finden. Ich spürte, wie sich der Deckel unter meinem Gewicht leicht verschob. Ich schaute mir die Kiste genauer an und konnte nicht umhin festzustellen, dass sie anscheinend kein Schloss hatte und der Deckel offensichtlich nicht zugenagelt worden war. Ich streckte mich, um zu versuchen, den Deckel wieder an seinen Platz zu schieben, aber mein Handschuh rutschte ab. Ich schwöre, als ich versuchte, den Deckel zu greifen, rutschte das Ding weiter weg, obwohl ich es kaum berührt hatte, und eine staubige Wolke stieg auf, die mich heftig zum Husten brachte. Die Luft war trocken und heiß, was in dem eiskalten Frachtcontainer etwas beunruhigend war. Das Innere der Kiste war dunkel. Das Licht vom Eingang reichte nicht so weit, dass man etwas erkennen konnte. Ich leuchtete mit meiner Taschenlampe hinein und zu meiner Überraschung schien die Kiste völlig leer zu sein. Ich erinnerte mich nicht daran, dass sie auf der Frachtliste stand, aber wenn sie leer war, gab es dafür ja auch keinen Grund. Ich drehte mich mit einem Achselzucken zu Salesa um. Er sah nicht mehr wütend aus. Stattdessen schien er jetzt besorgt zu sein. Ich nahm an, er befürchtete, dass ich etwas Verdächtiges gefunden hätte, aber ich schüttelte den Kopf und sagte ihm, dass er, wenn er bis morgen seine Unterlagen in Ordnung brachte, seine Waren weiter verschiffen könnte. Andernfalls würde es komplizierter werden. Sein Gesichtsausdruck änderte sich allerdings nicht. Ich begann zu gehen. Ich hatte an diesem Tag noch viel mehr Arbeit zu erledigen, als er meinen Arm packte. Sein Griff war genauso stark, wie ich es erwartet hätte, und für einen Moment hatte ich plötzlich Angst, er würde mich umbringen. Stattdessen schaute er mir einen langen Moment lang in die Augen, bevor er sehr leise sagte: »Schlaf nicht ein.« Ich schüttelte den Kopf, nahm an, dass es eine Art Drohung sein sollte, und warf ihm einen Blick zu, der ihm sagen sollte, dass ich keine Angst vor ihm hatte. Natürlich hatte ich Angst, aber so oder so schien er es nicht zu bemerken. Er schaute mich nur an und wiederholte den Satz. Es ist, glaube ich, verständlich, dass ich nach diesem kleinen Vorfall ein wenig nervös gewesen bin. Aber ich wohne in einer Erdgeschosswohnung in einer üblen Gegend, also habe ich Gitter vor den Fenstern und eine stabile Tür mit mehreren Schlössern, die ich an diesem Abend dreimal überprüft hatte, bevor ich schlafen gegangen bin. Alles schien in Ordnung zu sein. Also trank ich ein paar Schlückchen Wodka, um meine Nerven zu beruhigen und, nun ja, legte mich hin. Rückblickend ist es wohl am schwierigsten für mich zu glauben, wie gut ich geschlafen habe. Es war eine erholsame und traumlose Nacht. Es war der Schmerz in meinen Beinen, der mich geweckt hat. Ein dumpfer Krampf zog mich langsam aus der Bewusstlosigkeit und ich versuchte, meine Beine unter der Bettdecke in eine bequemere Position zu bewegen. Da wurde mir allmählich klar, dass ich das nicht konnte. Meine Beine drückten direkt gegen eine harte Oberfläche. Ich machte langsam meine Augen auf und erkannte, dass meine Wange nicht auf meinem Kissen lag, sondern ebenfalls gegen etwas Hartes und Grobes gepresst war. Etwas, das mir einen Haufen stechender Spreisel verpasste, als ich versuchte, mich zu bewegen. Es war dunkel. Das Öffnen meiner Augen hatte nicht viel daran geändert. Meine Hände drückten gegen raues Holz und ich konnte spüren, wie Panik in mir aufstieg. Ich glaube, tief im Innern wusste ich bereits ganz genau, wo ich war. Trotzdem versuchte ich pausenlos, meine Gliedmaßen und jeden anderen Teil meines Körpers nach und nach zu bewegen, in der verzweifelten Hoffnung, irgendwo eine Öffnung zu finden. Eine Öffnung, die mich beruhigen konnte, die beweisen würde, dass ich nicht in dieser kleinen Holzkiste gefangen war. Aber ich konnte mich fast nicht bewegen und mir wurde sehr schnell klar, dass ich tatsächlich in einer robusten, hölzernen Kiste gefangen war. Dann begann ich, um Hilfe zu rufen. Der Klang war verstörend, meine Schreie schienen so unglaublich laut und das Echo war gedämpft durch die engen Wände der Kiste. Ich rief und rief und rief, aber niemand kam. Nach ein paar Minuten überkam mich plötzlich der schreckliche Gedanke, dass ich vielleicht lebendig begraben worden war und ich nur begrenzt Luft zur Verfügung hatte. Das brachte mich sehr schnell zum Schweigen und stattdessen begann ich zu lauschen, ob ich irgendein Geräusch einer Bewegung hören konnte. Aber nichts. Es ist schon seltsam. Es hat lange gebraucht, bis ich die Verbindung zwischen meinem Gefängnis und der Kiste in Salesas Frachtcontainer gezogen hatte. Ich war so desorientiert, nachdem ich aufgewacht war, dass es erstaunlich lange gebraucht hat, bis mir der Gedanke gekommen ist, dass er dahinter stecken könnte. Als die Realisierung aber einsetzte, spürte ich Wut in mir aufsteigen. Ich erinnerte mich noch an den Deckel, der nicht gesichert gewesen war, und nachdem ich einen Moment gebraucht hatte, um mich zu orientieren, begann ich, gegen das Holz direkt über mir zu drücken. Es bewegte sich keinen Millimeter. Entweder war die Kiste zugenagelt worden, oder jemand hatte ein schweres Gewicht darauf gelegt, oder beides. Das war der Moment, in dem ich anfing, verzweifelt zu versuchen zu entkommen. Ich zappelte wild herum, aber das brachte mir nur weitere Spreisel ein. Ich nehme an, ich hatte Glück, dass es Winter war. Der dicke Schlafanzug, in dem ich geschlafen hatte und den ich anscheinend immer noch anhatte, schützte mich vor vielen davon. Aber bei dem Gedanken an den Winter begann ich die Hitze zu bemerken. Es war heiß in dieser winzigen Zelle. Es war eine stickige, feuchte Hitze, die dazu führte, dass der Schweiß sanft meinen Nacken hinuntertropfte und meine Kehle sich allmählich rau und gereizt anfühlte. Ich konnte nichts tun, außer in meiner Position zu verharren, eingeengt und verzweifelt und diese erstickende, erdrückende Hitze zu spüren. Alles daran war erstickend und erdrückend. Ich habe nie zuvor unter Klaustrophobie gelitten, aber es dauerte nicht lange, bis sie einsetzte, und eine Weile lang gab ich mich dem blinden Panikgefühl hin, murmelte vor mich hin und hyperventilierte in flachen, keuchenden Atemzügen voller warmer und klebriger Luft. Die Erkenntnis, dass ich so lange so schwer geatmet hatte, aber immer noch bei Bewusstsein war, war es, was mich schließlich aus dieser Panik herausgeholt hatte. Das bedeutete, dass die Luft zirkulieren musste und ich nicht tatsächlich lebendig begraben war. Dieser plötzliche Moment der Erleichterung endete jedoch abrupt, als ich spürte, wie die Kiste enger wurde. Es war eine leichte Bewegung, kaum ein Zentimeter, aber ich spürte es in einem schmerzhaften Ruck entlang meines Beines. Als ob die Kiste beschlossen hätte, mich für den Moment der Hoffnung zu bestrafen. Nach einer Weile begannen die Krämpfe, die am Anfang so qualvoll waren, nachzulassen. Es ist nicht so, dass der Schmerz aufgehört hatte. Im Gegenteil. Aber er wurde zu einem so konstanten Gefühl, dass ich ihn für längere Zeit ignorieren konnte, bevor er in einer Welle von schreienden Muskeln wieder über mich hinwegrollte. Es war in einem solchen Augenblick der Normalität, dass ich bemerkte, dass ich meine Arme sehen konnte. Es gab Licht. Es schien durch die kleinen Spalten im Holz zu sickern, was normalerweise nicht ansatzweise genug wäre, um etwas zu erkennen, aber meine Augen hatten sich mehr als gut genug an die Dunkelheit gewöhnt. Es sah aus wie Sonnenlicht. Ich musste draußen sein, aber ich hätte keine Ahnung, wo das sein könnte. In der Nähe meines Kopfes ließ ein etwas größerer Spalt zwischen den Holzlatten einen dünnen Sonnenstrahl herein. Ich bewegte mich. Mein Nacken protestierte gegen die Bewegung, aber für einen einzigen Moment spürte ich es auf meinem Gesicht. Das Sonnenlicht. Der Traum von Freiheit. Dann schloss die Kiste die Lücke mit einem Ruck und drückte etwas fester gegen mich, weil ich es gewagt hatte, das zu tun. Dennoch wusste ich, dass ich draußen war, und ich wusste, dass ich Luft hatte. Also versuchte ich erneut, um Hilfe zu rufen. Ich flehte, ich schrie, ich spürte, wie meine trockenen Lippen von der Kraft meiner Schreie aufrissen. Ich machte weiter, bis meine Stimme nur noch ein heiseres Flüstern war, und dann brach ich wieder vor Angst und Verzweiflung zusammen. Um 11.56 Uhr wurde mir bewusst, dass ich meine Uhr sehen konnte. Ich machte sie normalerweise nicht ab zum Schlafen, und durch die Position, in die ich gezwungen war, konnte ich sie im schwachen Licht gerade so sehen. Es war nur ein überraschend geringer Trost, da die Stunden, die bis dahin in einem verschwommenen Wirrwarr aus Schmerzen und Angst vergangen waren, jetzt nur mit quälender Langsamkeit verstrichen. Dennoch gab sie mir Halt. Ich konnte mich auf etwas Reales fokussieren. Die Minuten und Stunden vergingen genauso, wie sie es außerhalb der Kiste tun würden. Das, mehr als alles andere, überzeugte mich davon, dass ich weder träumte noch verrückt geworden war. Um 21.45 Uhr begann das Licht zu verschwinden und ich befand mich erneut im Dunkeln. Ich schlief dann schließlich ein, unruhig und unter großen Schmerzen, und als ich wieder aufwachte und feststellen musste, dass ich immer noch dort gefangen war, begann ich zu weinen. Tief im Innern hasste ich mich dafür, das bisschen Wasser zu verschwenden, das mein Körper noch hatte. Ich war 4 Tage lang in dieser Kiste, zumindest wenn Licht und Dunkelheit tatsächlich den Wechsel von Tag zu Nacht anzeigten. Ich war früher in meinem Leben religiös gewesen und habe mehrmals versucht zu beten, aber die Worte, die mir über meine gesprungenen, verzweifelten Lippen kamen, fühlten sich leer an. Ich sprach zu Gott, dann später zum Teufel und schließlich zu Salesa selbst. Keiner von ihnen hat geantwortet. Ich wusste, dass das der Ort war, an dem ich gefangen und alleine sterben würde. Ich fragte mich, ob sie mich jemals finden würden. War ich an einem Ort, an dem der Gestank meiner verrotteten Leiche irgendeine arme Seele dazu bringen könnte, nachzuschauen? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, wenn niemand meine Schreie hören konnte. Aber vielleicht würde mich jemand finden. Vielleicht würden sie sich zu mir gesellen, wenn die Kiste immer noch hungrig war. Es waren Gedanken wie diese, um die mein Verstand kreiste, rundherum immer und immer wieder, wie in einem fiebrigen, durstigen Karussell. Und dann war es plötzlich vorbei. Ich wachte auf und hörte das kratzende Geräusch von Holz auf Holz über mir. Ich hatte kaum Zeit zu realisieren, was passierte, als eisige Luft über mich strömte und das Licht einer Taschenlampe in mein Gesicht schien. Ich musste heftig blinzeln und konnte 2 Gestalten ausmachen, die über mir standen. Eine davon war Salesa, der mich neugierig ansah. Die andere Gestalt kannte ich nicht, obwohl ich ihn vage als einen der Kapitäne wiedererkannte, die gelegentlich hier im Hafen anlegten. Laryl vielleicht, oder Lucas? Ich kann mich nicht so genau erinnern. Der Kapitän sah erst mich an, dann Salesa, zuckte mit den Schultern und überreichte ihm einen 20-Pfund-Schein, bevor er sich umdrehte und aus dem Frachtcontainer ging, in dem ich mich befand. Salesa hob mich behutsam aus der Kiste, darauf bedacht, wie ich bemerkte, die Seiten der Kiste nicht zu berühren. Als ich meine Beine bewegte, fühlte es sich an, als würde ich auf Messern laufen, aber ich schaffte es, taumelnd herauszukommen, überglücklich über meine Freiheit. Ich spürte, wie Salesa mir einige Papiere in die Hand drückte. Ein aktualisiertes Ladungsverzeichnis, sagte er mir, und dann schickte er mich fort. Ich verbrachte diesen Tag damit, wieder Gefühle in meine gequälten, verkümmerten Muskeln zu bringen und langsam Wasser zu trinken. Ich ignorierte meine Arbeit völlig und beendete den Tag damit, meine Kündigung einzureichen. Wissen Sie, welches Datum auf meinem Kündigungsschreiben stand? Der 19. Januar. Der Tag, nachdem ich Salesa zum ersten Mal gesehen hatte. Meine Uhr stimmte nicht mehr mit der Uhr im Pausenraum überein. Ich weiß nicht, warum die Nacht für mich so viel länger gewesen war oder wie die Wintersonne diese Hitze erzeugen konnte. Ich muss auf Drogen gewesen sein. Salesa muss mich unter Drogen gesetzt haben. Das ist die einzige rationale Erklärung. Aber ich weiß, dass er das nicht getan hat.
Ende der Aussage. Eine weitere Geschichte über den schwer fassbaren Michael Salesa, der scheinbar mit allen möglichen Artefakten handelt, ohne angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Es sei denn, natürlich, das ist der Sinn dahinter. Und wenn ich mich nicht irre, scheint Salesa mit Kapitän Peter Lucas von der Tundra bekannt zu sein. Was auch immer hier vor sich geht, Salesa ist definitiv daran beteiligt. Ich wünschte nur, ich wüsste, ob er ein Spieler, ein Bauer oder etwas ganz anderes ist. Überraschenderweise hat Tim größere Probleme damit, an Versandunterlagen zu kommen, als an Polizeiberichte. Und Sascha hatte Probleme beim Zugriff auf die elektronischen Aufzeichnungen. Wenn es offizielle Unterlagen zu dieser ganz bestimmten Sendung gibt, die Herrn Youngs Geschichte bestätigen könnten, dann können wir nicht darauf zugreifen. Martin ist auf ein anderes Problem gestoßen, als er Herrn Young ausfindig gemacht hat. Anscheinend ist er jetzt im Ruhestand und lebt mit seinen Kindern, die überraschend kooperativ waren und Martin erlaubt haben, mit ihm zu sprechen. Herr Young befindet sich im späten Stadium einer früh eingesetzten Alzheimer-Erkrankung. Er war nicht in der Lage, neue nützliche Informationen zu liefern und Martin musste gehen, nachdem Herr Young durch die Erwähnung von Kisten in Rage gebracht worden war. Alles in allem eine weitere Sackgasse. Wenn das erste Mal wäre, dass Michael Salesa in unseren Unterlagen auftaucht, würde ich definitiv Herrn Youngs eigener Einschätzung zustimmen. Aber mittlerweile gibt es viel zu viele Fälle, um sie alle auf Drogen zurückzuführen. Ich vermute, womit auch immer Salesa handelt, es ist wesentlich gefährlicher als das. Ende der Aufnahme. Nachtrag. Gertruds Laptop war ziemlich interessant. Leider gab es nichts Offensichtliches wie meinmörder.abi. Es sieht auch nicht aus, als hätte sie ein Tagebuch oder ähnliches geführt. Tatsächlich scheint es so, als hätte sie fast keine Dokumente gespeichert. Ein paar Budgetpläne und Arbeitsformulare, aber ich habe das Gefühl, dass sie kein Fan davon war, Notizen zu machen. Merkwürdig ist die recht große Summe, die sie im Budgetplan für Reisen beantragt hat. Noch merkwürdiger ist, dass das Budget offensichtlich genehmigt wurde. Ihr Internetverlauf und E-Mails geben einige weitere relevante Informationen preis. Es sieht so aus, als ob sie tatsächlich viel gereist ist. Rund um die Welt. Viel weiter, als man es von einer Archivarin erwartet, die in einem alten, staubigen Keller arbeitet. Und zumindest in diesen Fällen hat sie die Quittungen und Buchungsinformationen aufbewahrt. Nairobi, Wichita, Budapest, Shanghai. Die Liste geht weiter. Natürlich keine Aufzeichnungen, die bis 98 zurückreichen, aber angesichts des Musters halte ich eine Reise nach Alexandria überhaupt nicht für ausgeschlossen. Und dann sind da noch die Einkäufe, die sie getätigt hat. Es gibt mehrere Online-Bestellungen von Benzin, Feuerzeugflüssigkeit, Pestiziden und Hochleistungstaschenlampen. Sie sind nur sporadisch, aber trotzdem bemerkenswert. Gertrude fuhr kein Auto, rauchte nicht und sie war auch nicht in der Schädlingsbekämpfung tätig. Die Taschenlampen würden ja noch Sinn ergeben, abgesehen von der Menge, in denen sie bestellt wurden. Sie hat auch eine erstaunliche Vielfalt von Registraturtabs, Etiketten und Indexmarken bestellt und alles verschiedene Marken, Formate und Systeme, die mir in verschiedenen Formen im Archiv schon begegnet sind. Damit hat sich das Bild von der gebrechlichen alten Dame nun vollständig erledigt. Und ich frage mich, ob es einen Grund gab, warum sie das Archiv in Unordnung gehalten hat. Ich bin inzwischen davon überzeugt, dass sie meine Bemühungen, die Akten zu organisieren, nicht gut geheißen hätte. Ein Teil von mir ist versucht, ihrem Beispiel zu folgen und meine Nachforschung auszusetzen, aber je mehr ich über Gertrude erfahre, desto weniger neige ich dazu, ihr zu vertrauen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es klug wäre, sie zu imitieren. Besonders angesichts der drei alarmierendsten Käufe, die ich in ihrem Verlauf gefunden habe. Gertrude Robinson hat versucht, Leitner-Bücher zu kaufen. Als ich den Profilnamen Gia Bookworm 1818 gesehen habe, konnte ich nicht anders als schwach zu lachen. Es ist so offensichtlich, wenn man darüber nachdenkt. Es sieht so aus, als hätte sie drei Bücher bekommen. Eine Sonderausgabe von Die sieben Lampen der Architektur von John Ruskin, eine recht zweifelhafte Ausgabe von Der Schlüssel Salomos und eine Publikation aus dem Jahr 1910 mit dem schlichten Titel Ein Verschwinden.
bin mir ziemlich sicher, dass sich keines davon im Archiv befindet. Und sie waren auch nicht in ihrer Wohnung. Ich hoffe ja, dass sie sie zerstört hat. Besonders, weil der Schlüssel Salomos etwas wie ein Almanach über Dämonologie ist. Aber so viel Glück habe ich nicht. Insgesamt hat mir der Laptop viel Anlass zur Sorge gegeben und wenig in Bezug auf handfeste Beweise. Je mehr ich über Gertrude erfahre, desto mehr respektiere ich sie und desto mehr mache ich mir Sorgen um ihre Motive. Vielleicht habe ich mich auf die falsche Frage konzentriert und das Wichtigste ist nicht, wer sie getötet hat, sondern warum. Ende des Nachtrags.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben in einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.